Ich habe uns heute einen Text, der mich in der letzten Woche bewegt hat. Und es ist diesmal ein sehr kurzer Text, es sind nur zwei Verse. Und zwar Römer 1, Vers 16 bis 17. Ich habe es überschrieben mit die göttliche Kraft des Evangeliums. Ich lese in unserer Bibel, ist auf der Seite 252, Römer 1, 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, also eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Sintemal darin offenbar wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Diese beiden Verse im Römerbrief sind von ganz zentraler Bedeutung für die ganze Bibel. Diese beiden Verse sind der Kern unseres Christseins. Und der Römerbrief mit diesen Versen war auch verantwortlich für die Reformation der Kirche durch Martin Luther. Warum diese beiden Verse beantworten die Frage, die sich jeder Mensch stellen muss, und die lautet: Wie werden wir gerecht vor Gott? Wie kann ein Mensch seine Sünde bezahlen? Das ist eine Frage, die ich inzwischen, wenn ich mit Menschen rede, die nicht gläubig sind, immer wieder stelle. Hast du Vergebung deiner Schuld? Denn das musst du ja wissen, wenn du vor Gott stehst. Was kann ein Mensch tun, um seine Sünde zu bezahlen? Hiob sagt in Hiob 9, Vers 2 bis 3, ja, das weiß ich fast wohl, dass also ist, dass ein Mensch nicht rechtfertig bestehen mag gegen Gott, gegenüber Gott. Hat er Lust, mit ihm zu hadern oder zu streiten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Das heißt, kein Mensch ist vor Gott gerecht. Kein Mensch kann sich mit seiner Sünde vor Gott rechtfertigen. Egal wie sehr er sich anstrengt, wir können unsere Sünde niemals bezahlen oder ausgleichen. Und alle Religionen dieser Welt sind nichts anderes als der Versuch, durch menschliche Leistung und menschliche Anstrengung vor Gott gerecht zu werden, auch wenn das niemals funktionieren wird. Denn wir alle haben ein großes Problem, und das ist mein erster Punkt, das große Problem unserer Sünde. Und um die Größe dieses Problems zu verstehen, besser zu kapieren, deshalb möchte ich etwas ausholen an dieser Stelle. Weil viele Menschen und auch viele Christen die Größe dieses Problems gar nicht verstehen. In 2. Korinther 4, Vers 4 wird der Satan als der Gott dieser Welt bezeichnet. Denn die ganze Welt steht seit dem Sündenfall unter der Herrschaft Satans und unter seiner Autorität. Gott hat dem Satan nach dem Sündenfall diese Erde übergeben. So lesen wir es in der Versuchungsgeschichte, die Jesus erlebt hat. Mit dem Teufel in Lukas 4, Vers 5 bis 6, dort steht, denn der Teufel führte ihn, Jesus, auf einen hohen Berg und weisete er, dort zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm, all diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Das heißt, der Satan hat die Macht, diese Welt zu geben, wem er will. Er hat die Autorität über diese Welt. Er besitzt diese Welt, wobei es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Besitzer und dem Eigentümer. Der Eigentümer des Universums ist Gott, ihm gehört alles, aber Gott hat dem Satan mit dem Sündenfall diese Erde übergeben und damit ist der Satan der aktuelle Besitzer. Und wir wissen aus Offenbarung 20, dass der Satan später gerichtet wird und in den feurigen Pfuhl geworfen wird, dann hat dieser Besitztum ein Ende. Aber bis dahin steht die Welt unter der Herrschaft Satans. Und diese Auswirkungen sind für uns alle, auch für uns Christen, dramatisch. Weil der Satan, wie die Bibel sagt, der Gott dieser Welt ist. Deshalb ist diese Welt verflucht, sie ist verloren. Die Bibel sagt, die Welt ist arg und böse. Sie ist voller Lügen, voller falscher Versprechungen. Diese Welt ist voller Streit, voller kaputter Beziehungen, voller Neid, voller Stolz und Hochmut und voller Sinnlosigkeit. Sünde zerstört alle Lebensbereiche. Sie zerstört die Schöpfung. Sünde ist etwas, unter dem selbst die Tierwelt zu leiden hat. Nach Römer 8, Vers 22 ängstet sich alle Kreatur aufgrund der Sünde. Das heißt, alle Lebewesen haben unter der Knechtschaft und unter dem Fluch der Sünde zu leiden, auch die Tiere. Sünde hat die ganze Erde aus dem Gleichgewicht gebracht. Weil der Satan der Gott dieser Welt ist, deshalb, nur deshalb gibt es Erdbeben, Überschwemmungen, Vulkanausbrüche, Seuchen und Naturkatastrophen. Diese Welt ist kaputt. Und wir Menschen sind auch kaputt, kaputt von der Sünde, verführt von der Sünde und unser Leben ist voller Probleme, die wir nicht selber lösen können. Und die Ursünde von uns Menschen ist, dass wir auch noch stolz und hochmütig sind und das steckt ganz tief in uns. Schon in 1. Mose 3, Vers 1 fragt der Satan die Schlange, sollte Gott gesagt haben? Damit wird vom Satan, dem Vater der Lüge, schon ganz am Anfang der Bibel die Autorität Gottes untergraben. Dies tut er seit Jahrtausenden. Menschen aller Generationen, aller Völker, aller Zeiten haben sich Gottes Autorität entgegengestellt. Und mit der Frage, sollte Gott gesagt haben, eröffnet der Satan das große Rätsel erraten. Und er arbeitet mit Vermutungen und am Ende gibt es keine Wahrheit mehr. Bis in unsere Gesellschaft hinein gelten Theorien kluger Leute mehr als das Wort Gottes. Wissenschaftliche Untersuchungen, psychologische Forschungen und die Gedankengebäude kluger Menschen gelten mehr als das, was Gottes Wort gesagt hat. Denken wir nur an die Evolutionstheorie, die nichts anderes ist als kompletter Blödsinn. Denn diese Welt kann doch nicht von selber entstanden sein. Das geht doch nicht. Das kann doch nur jemand behaupten, der blind für die Wahrheit ist. Satan, der Gott dieser Welt, hat diese Welt fest im Griff. Und als Folge davon sind wir alle kaputt von der Sünde. Und die Bibel sagt, dass immer und immer wieder, auch wenn die Menschen das nicht hören wollen, wir sind elende Sünder. Das sagt die Bibel. Und die Ursünde, der Stolz und Hochmut, stecken ganz tief in uns. Sünde klebt an uns wie eine Klette. Paulus sagt, in meinem Fleisch klebt, ist nichts Gutes. Deshalb sagt die Bibel in 1. Johannes 1, Vers 8, so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das heißt, jeder, der seine Sünde abstreitet, der lügt, der ist blind. Es ist einfach so. Das sagt Gott in seinem Wort. Jakobus 2, Vers 10, so jemand das ganze Gesetz hält und sündige dann einem, der ist ganz schuldig. Das heißt, bereits eine einzige Sünde macht dich zu 100% schuldig vor Gott. Und Gott unterscheidet nicht zwischen ein bisschen schuldig und sehr viel schuldig. So hätten wir das gern, um dabei besser wegzukommen. Sünde bleibt Sünde und Sünde führt immer dazu, dass wir ganz schuldig sind. Es gibt nicht den Zustand, dass wir nur etwas schuldig sind. Wir alle sind ganz schuldig, ganz sündig, ganz verdorben. Natürlich gefällt uns stolzen Menschen das nicht, wenn wir so eine Aussage hören. Und wir verweisen auf unsere guten Werke. Wir verweisen auf das, was wir ihr Gutes getan haben. Wir bilden uns ein, wir könnten mit unseren guten Werken unsere schlechten ausgleichen. Aber die Bibel lässt daran keinen Zweifel. Wer eine einzige Sünde getan hat, der ist ganz vollkommen schuldig und daran ändert auch nicht das, was wir Gutes getan haben. Wir können es nicht ändern. Deshalb sagt Jesaja im Alten Testament schon, Jesaja 64, 6, aber nun sind wir allesamt wie die Unreinen und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein unflätig, also ein schmutziges Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter und unsere Sünden führen uns dahin wie ein Wind. Sünde ergreift uns wie ein Wind, wir werden einfach weggeweht. Das heißt, unsere eigene Gerechtigkeit ist ein schmutziges Kleid. Alles, was wir aus eigener Kraft versuchen, um gerecht zu werden, ist vollkommen wertlos vor Gott. Wir können unsere Sünde niemals gut machen, wie sehr wir es auch versuchen. Es geht nicht. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir dieser schonungslosen Beurteilung Gottes auch Recht geben. Wir sind Sünder und unsere Sünde können wir niemals wieder gut machen. Und was ist die Folge davon? Die Folge ist, dass Gott uns am Ende unseres Lebens richten, verurteilen und in die Hölle werfen wird. Wir müssen vor Gott sogar Rechenschaft ablegen über jedes unnütze Wort, das wir geredet haben. So lesen wir in Matthäus 12, 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen müssen Rechenschaft geben am jüngsten Gericht von einem jeglichen unnützen Wort, das sie geredet haben. Auch Offenbarung 20 berichtet uns vom jüngsten Gericht, in das übrigens wir Christen nicht kommen, aber alle Nichtchristen. Offenbarung 20 berichtet uns vom jüngsten Gericht, bei dem alle Menschen vor Gott erscheinen müssen und gerichtet werden. Und dort steht in Offenbarung 20, Vers 12 und 15, ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Und die Bücher wurden aufgetan, und ein ander Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens? Im Lebensbuch stehen ja alle Christen, die nicht gerichtet werden, die gerettet sind. Und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, also wenn jemand nicht im Buch des Lebens stand, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Ich habe es schon gesagt, die Welt ist wirklich kaputt von der Sünde. Sie steht unter der Herrschaft und Autorität Satans. Und wir alle sind elende Sünder, egal wie fromm, wie schön wir aussehen. Wir alle leiden unter der Sünde. Wir sind verführt von der Sünde. Und die Frage aller Fragen, die ich schon am Anfang der Predigt gestellt habe, lautet, wie kann ein Mensch seine Sünde bezahlen? Wie kann er vor Gott gerecht werden? Denn deine eigene Leistung reicht nicht. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber wie bekomme ich dann Vergebung und ewiges Leben? Wie kann ich vor Gott gerecht werden? Genau das ist die Frage in den beiden Versen für heute. Mein zweiter Punkt, das Evangelium von Jesus Christus ist der einzige Weg zur Seligkeit. Paulus sagt in unserem Text in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, alle, die daran glauben. Das heißt, das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus, macht alle selig, die daran glauben. Und selig ist der, der ist gerettet, der kommt in den Himmel und der hat ewiges Leben. Und was ist das Evangelium? Da gibt es eine wunderschöne Definition in 1. Korinther 15. Ich lese Vers 1 bis 4. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch selig werdet, welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe, so ihr es behalten habt, es wäre denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet, und dann kommt es, denn ich habe euch zuvörderst gegeben, welches ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben sei für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben sei und dass er auferstanden sei am dritten Tage nach der Schrift. Das Evangelium oder auch das Evangelium der Gnade Gottes, wie es Paulus in Apostelgeschichte 20, 24 bezeichnet, hat also folgenden Inhalt. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben, begraben und auferstanden nach drei Tagen nach der Schrift. Und hier steht zweimal nach der Schrift, weil in vielen Stellen im Alten Testament in der Schrift das schon Jahrhunderte vorher vorhergesagt wurde. Denn der stellvertretende Tod Jesu am Kreuz mit seiner Auferstehung ist das wichtigste Ereignis in der ganzen Bibel. Es ist der einzige Weg zu Gott, die einzige Möglichkeit, Vergebung und ewiges Leben zu bekommen. Das ist dein einziger Weg. Einen anderen Weg gibt es nicht. Alle anderen Wege zu Gott sind Irrwege, die nicht zu Gott, sondern in die Hölle führen. Es gibt keine andere Möglichkeit, selig zu werden, als allein durch Jesus Christus. Es gibt keine andere Möglichkeit, in den Himmel zu kommen, ohne dass wir glauben, dass Jesus, wie es hier steht, für unsere Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist. Und dieses Evangelium der Gnade Gottes muss von jedem persönlich angenommen haben werden, der das will. Das sagt Paulus in Römer 10, Vers 9 bis 10. Denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesum, dass er der Herr sei. Und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Wer an Jesus glaubt und ihm allein vertraut, der wird gerecht, der wird selig, der bekommt das ewige Leben. Weil Jesus Christus für unsere Sünden, und das ist das Entscheidende, für unsere Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist, deshalb wurde der Fluch der Sünde und der Zerstörung der Sünde, die seit dem Sündenfall über der ganzen Schöpfung liegt, beendet. Und der Tod, der Lohn der Sünde ist, wurde mit dem Tod Jesu und der Auferstehung Jesu ein für alle Mal besiegt. Weil Jesus auferstanden ist, deshalb haben wir Hoffnung, wenn wir am Grab eines gläubigen Menschen stehen, von der die Bibel spricht, er ist nur entschlafen. Weil er wird leben in Ewigkeit. Wer Jesus hat, der wird leben in Ewigkeit. Wer Jesus hat, der trägt in sich die Kraft der Auferstehung. Und diese Kraft ist stärker als der Tod. Und deshalb werden wir als die Christen nur entschlafen und wir werden sie in Ewigkeit alle wiedersehen. Dieses Evangelium von der Gnade Gottes, dass Christus für unsere Sünden gestorben, begraben und auferstanden ist, ist das, was schon in der Bibel Jahrhunderte vorher vorhergesagt wurde, an ganz vielen Stellen der Bibel. Um uns klar zu machen, darum geht es. Und dieses Evangelium macht alle selig, die daran glauben. Es rettet alle Menschen, die es annehmen, die Juden und auch die Griechen, die vor alle anderen Heiden stehen. Und es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Nur weil Jesus angenommen hat, der für unsere Sünde gestorben, begraben und auferstanden ist, der kommt in den Himmel. Das ist die wichtigste Botschaft, die wir haben. Das ist die einzige Möglichkeit, Gerechtigkeit zu bekommen, die nach Römer 1,17, die vor Gott gilt, die er anerkennt. Und diese Gerechtigkeit kommt, das ist eine interessante Formulierung, aus Glauben in Glauben. So steht es in Römer 1,17. Die Gerechtigkeit kommt allein aus dem Glauben, indem wir allein Jesus vertrauen. Denn Vertrauen ist ja auch ein anderes Wort für Glauben. Die Gerechtigkeit kommt aus Glauben, indem wir vollkommen Jesus vertrauen. Indem wir uns vollkommen für ihn entscheiden. Aus Glauben, in Glauben. Und dann steht weiter in Römer 1,17, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. Das heißt, wir sind gerecht vor Gott, weil wir an Jesus glauben, der für unsere Schuld und Sünde gestorben, begraben und auferstanden ist. Gerechtigkeit kann uns nur von Jesus geschenkt werden, weil unsere eigene Gerechtigkeit vor Gott nichts gilt. Alle unsere eigenen Erlösungsversuche sind vollkommen wertlos, vollkommen sinnlos. Ohne die angenommene Vergebung, die uns Jesus schenkt, kommen wir ganz sicher nicht in den Himmel, sondern ganz sicher in die Hölle. Und Paulus sagt, diese Botschaft ist so wichtig, dass ich euch Römern ganz klar sagen möchte, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn das ist das Wichtigste. Alle anderen Wege zu Gott sind Irrwege und Sackgasse. Versuchen wir es erst gar nicht, es macht keinen Sinn. Alle anderen Wege zu Gott sind Lügen des Satans, die uns nicht in den Himmel, sondern in die Hölle bringen. Und das führt mich zum dritten Punkt. Das Evangelium von Jesus Christus wird verlacht und abgelehnt. Paulus schreibt da an die römische Gemeinde, die christliche Gemeinde in Rom. Er spricht in Römer 1,7 von den liebsten Gottes und berufenen Heiligen. An diese ist dieser Brief gerichtet. Und Paulus spricht auch davon, dass er sich danach sehnt, die Christen in Rom zu sehen, um was zu tun? Um ihnen das Evangelium zu predigen. Und dann macht Paulus klar, schon am Anfang vom Römerbrief, und sagt in Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Damit bezieht Paulus schon ganz am Anfang ganz klar und deutlich Stellung. Das Evangelium ist das Wichtigste. Der Weg zu Gott über Jesus, der für unsere Schuld gestorben und nach 3 Tagen auferstanden ist, ist die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden. Und das müssen die Menschen wissen, egal ob man uns dumm anschaut, egal ob man uns belächelt. Solche ablehnenden Reaktionen kommen ohnehin nur vom Satan, der kein Interesse daran hat, dass Menschen Jesus finden und gerecht werden. Und ich frage uns heute, schämen wir uns für das Evangelium von Jesus Christus? Schämen wir uns für diese einfache Botschaft und die einzige Möglichkeit, gerettet zu werden? Natürlich lehnen viele Menschen diese Botschaft ab, weil der Satan der Gott dieser Welt ist und weil der Satan die Menschen verblendet hat. Denn diese Botschaft von der Vergebung unserer Schuld durch Jesus hat keinen Platz für Menschen, die stolz und arrogant sind. Wer sich selber den Weg in den Himmel verdienen will, der wird diese Botschaft ablehnen. Wer mit seinen guten Werken in den Himmel kommen will, braucht keinen Heiland, der ihm seine Schuld und Sünde vergibt. Deshalb lehnen doch so viele Menschen das Evangelium von der Gnade Gottes ab. Paulus sagt in 1. Korinther 1, 23, wir aber predigen den gekreuzigten Christum, den Juden ein Ärgernis, und den Griechen eine Torheit, eine Dummheit. Paulus hat erlebt, wie Menschen das Evangelium abgelehnt haben. Ich habe gestern eine Aufzählung gelesen, was er alles erlebt hat. Er hat erlebt, wie Menschen ihn verspottet haben. Wie sie gesagt haben, bist du noch ganz bei Sinnen? Bist du noch ganz bei Trost? Glaubst du das wirklich? Wo bleibt denn da Platz für meine eigene Anstrengung und meine Motivation, die Gebote Gottes zu halten und rechtschaffen zu leben? Es kann doch nicht sein, dass wir aus Gnade allein gerettet werden. Schließlich muss doch Gott honorieren, dass wir gute und fromme Leute sind. So haben sicher damals viele gedacht. Und so denken auch viele Leute heute. Aber wisst ihr, wir sind durch und durch kaputt von der Sünde. Unsere eigene Gerechtigkeit ist nicht mehr als ein schmutziges Kleid. Wir haben keine Gerechtigkeit. Wir sind nicht gerecht. Das Evangelium ist nichts für religiöse Menschen, die sich den Weg in den Himmel selber verdienen wollen und dann auch noch stolz darauf sind. Solche Leute sind blind für ihre eigene Sünde und deshalb kommen sie ganz sicher in die Hölle. Das ist doch das Schlimme. Daran lässt die Bibel keinen Zweifel. Deshalb hat Paulus überall Widerstand erlebt, als er diese Botschaft gepredigt hat. Und er wusste auch, dass das Evangelium von der Gnade Gottes die einzige Möglichkeit ist, um selig zu werden. Deshalb sagt Jesus in Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand. Wenn wir das den Leuten sagen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, dann lachen sie uns aus. Aber es ist die Wahrheit. Zum Vater in den Himmel kommen wir nur über Jesus. Vergebung unserer Schuld und Sünde gibt es nur durch Buße und den Glauben an Jesus. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Das geht nicht. Und dieses Evangelium von Jesus Christus wird von den Menschen verlacht und abgelehnt. Aber trotzdem schämen wir uns dieser Botschaft nicht, weil es der einzige Weg zu Gott ist. Und dann noch ein zentraler Gedanke zum Schluss. Und weil es die einzige Kraft ist, die Menschen wirklich verändern kann. Das Evangelium ist eine Kraft, die gewaltige Dinge tut. Mein vierter Punkt, Gottes gewaltige Kraft des Evangeliums. Ich lese nochmal Römer 1,16, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Also nicht irgendeine Kraft, eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Das heißt, wenn das Evangelium von Jesus Christus angenommen wird, dann wird Gottes Kraft wirksam. Ich habe mir diesen Gedanken extra bis zum Schluss aufgehoben, weil die Kraft Gottes den ganz großen Unterschied macht. Wer Jesus annimmt, der für unsere Schuld und Sünde gestorben und auferstanden ist und um Vergebung seiner Schuld bittet, der wird ein Kind Gottes. Johannes 1,12, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die in seinen Namen glauben. Und wenn wir Jesus angenommen haben, dann bekommen wir den Heiligen Geist in dem Augenblick. Deshalb sagt Paulus in Römer 8,9, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Umgekehrt, alle würdig bekehrten Christen haben den Geist Gottes, weil sie Gottes Kinder sind. Und noch etwas, alle Christen sind von der Bibel her eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, die Gott selber geschaffen hat. Wir lesen das in 2. Korinther 5,17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Veränderung, die in einem Menschen passiert, der das Evangelium von der Gnade Gottes angenommen hat, die ist gewaltig. Vor allem, wenn wir nach unserer Bekehrung Jesus wirklich nachfolgen, täglich Bibel lesen und beten und die Beziehung mit unserem Herrn vertiefen, dann wird die Kraft Gottes in uns wirksam. Und diese Kraft lässt sich mit menschlichen Worten nicht beschreiben. Denn Gottes Kraft ist unbegrenzt. Es ist die Kraft, die Tote auferweckt. Es ist die Kraft, die Himmel und Erde erschaffen hat. Es ist die Kraft, die Kranke gesund macht. Es ist die Kraft, die Menschen aus der Sünde herausreißt und sie von ihren Sünden und Bindungen befreit. Und Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Warum? Es ist eine Kraft Gottes. Es gibt keine Kraft auf dieser Welt, die mit dieser Kraft Gottes verglichen werden kann. Und diese Kraft Gottes wirkt durch den Geist Gottes, der in uns Gläubigen lebt. Wir müssen Jesus nur Raum geben in unserem Leben, ihn zum Zug kommen lassen. Dann kann Kraft Gottes erlebt werden, auch heute. Und wer die Kraft und die Wunder Gottes erlebt hat, dem ist vollkommen egal, was die anderen denken. So wie Paulus. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ich habe diese Kraft erlebt. Der kann nicht anders, als von diesem Evangelium von der Gnade Gottes zu reden. Hören wir, was Jesus uns sagt in Johannes 14, 12 bis 14. Da sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubet, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere denn diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater geehrt werde in dem Sohne. Was ihr bittet werden in meinem Namen, das will ich tun. Wisst ihr, wir haben keine Ahnung, und das sage ich mir selber, wir haben keine Ahnung, um wie viel Segen wir uns bringen, weil wir Jesus nur so halbherzig nachfolgen. Wie oft beten wir zu Gott und dann vertrauen wir irgendwelchen Menschen, einem Arzt, einem Psychologen, einem Freund, einem Menschen, der Macht und Einfluss und Geld hat. Aber das ist nichts anderes als eine Beleidigung Jesu, denn Jesus ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und Jesus will, dass wir zuerst und von ganzem Herzen zu ihm kommen und ihm vertrauen. Deshalb sagt Hebräer 10, 35 bis 36, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und dann geht es weiter, Geduld aber ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfanget. Geduld ist unser großes Problem. Wir sind in Not und dann arbeiten wir ganz schnell an einer eigenen Lösung, anstatt dass wir zuallererst auf die Knie gehen und beten und dann von Gott erwarten, dass er uns hilft, dass er eingreift und dann ganz gelassen in den Tag gehen. Wie oft beten wir und dann denken wir, dass wir Gott mit der Gebetserhörung nachhelfen müssen. Aber das sind eigene Wege, die uns nur selber schaden. Gott braucht keine Gebetserhörungsbeschleunigung. Er braucht Geduld, Gehorsam und Gottvertrauen. Und Gott wird handeln, das hat er doch versprochen. Gott lässt seine Kinder nicht im Stich. Gott tut Wunder. Seine Kraft, die Kraft Gottes, ist unbegrenzt. Das Evangelium von Jesus Christus ist kein lahmer Tiger, keine halbherzige Erlösung, die auf irgendwelche Menschen angewiesen ist. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die stärker ist als alle Mächte der Finsternis, stärker als die schlimmste Sünde, die wir getan haben und die wir uns vorstellen können. Deshalb gibt es bei Jesus keine hoffnungslosen Fälle. Wer Jesus annimmt und zu ihm gehört, in dem wird die Kraft Gottes wirksam. Und diese Kraft ist stärker als alle Schuld und Sünde und alles Versagen. Deshalb ist das Evangelium von Jesus Christus eine Kraft, die selig macht alle, die daran glauben. Jeder, der das Evangelium annimmt, wird selig. Jeder wird gerettet. Jeder, der das tut, kommt in den Himmel. Deshalb sagt Paulus in 2. Korinther 5, 1, wir wissen aber, also nicht wir vermuten, so unser irdisch Haus, diese Hütte zerbrochen wird, also wenn wir sterben, dass wir einen Bau haben von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Unsere Heimat ist im Himmel. Dort sind wir zu Hause. Dort kommen alle Menschen hin, die das Evangelium von Jesus Christus angenommen haben. Und das ist keine Vermutung, nein, das ist ein festes Wissen, eine absolute Gewissheit, weil Gott das in seinem Wort versprochen hat. Und ich schließe ab mit Johannes 10, Vers 27 bis 29. Dort sagt Jesus, denn meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Niemand, keine Macht der Welt, auch nicht deine Sünde, die dir Jesus vergeben hat, kann dich aus der Hand Jesu reißen. Wer einmal zu Jesus gehört, ist für immer sein Eigentum, für immer gerettet. Dafür sorgt die Kraft Gottes, die stärker ist als alle Anklagen Satans, als alle Schuld und Sünde und als alle Mächte der Finsternis. Das wissen wir und darauf verlassen wir uns. Ich lese nochmal unsere beiden Verse. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben. Die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Sind einmal darin offenbart wird, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. In Jesu Namen. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dein Wort und für diese Kraft Gottes, die du uns verheißen und geschenkt hast, für deinen Geist, der in uns lebt und für diese tolle Botschaft, Herr. Herr, wir schaffen es nicht ohne deine Vergebung. Niemals, Herr. Wollen wir ehrlich sein, Herr, wir sind elende Sünder und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du für unsere Schuld und Sünde gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden bist. Danke, dass du lebst und regierst in uns und in unserem Herzen. Gib uns eine ganz enge Beziehung zu dir. Wir lieben dich und wir brauchen dich, Herr Jesus. Amen.